grundlegend gilt, souverän auftreten, kein Bittsteller sein, aber auch nicht über jemanden sein, nach dem Motto, hey, es gibt doch Förderkredite, die Unternehmen kriegen doch alle so viel Subventionen und ihr wegen 80.000 Euro stellt ihr euch so an. Das macht natürlich auch keinen Sinn, auf Augenhöhe.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge, die Highlights aus dem Webinar zum Thema Finanzierung sichern mit Markus Hübner. Und hier ist euer Host und für Gründerredakteurin Elena Todeva.
Die erfolgreiche Finanzierung durch eine Bank ist für viele Gründer und Unternehmer eine große Herausforderung. Wie muss ein Business- und Finanzplan im Detail aussehen und wie überzeugt man im Bankgespräch? Die Antworten darauf gab Finanzierungsexperte Markus Hübner in unserem vergangenen Webinar mit dem Titel "Erfolgreich eine Finanzierung durch die Bank erhalten". Die wichtigsten Tipps rund um den Business- und Finanzplan sowie das Bankgespräch gibt Markus jetzt. Davor aber noch ein kleiner Hinweis, Links zum vollständigen Webinar und zum Download der darin verwendeten Präsentation findet ihr übrigens in den Shownotes.
Jetzt wollen wir zur Bank gehen. Wie bekomme ich denn um Geld? Und ich muss dann halt meine sogenannte Bewerbungsmappe einreichen. Besteht zum einen aus dem Businessplan. Das wäre für einen Tagesworkshop, ne, könnte man alles durchgehen. Ich möchte aber kurz die Punkte erwähnen, die üblicherweise in einem Businessplan drin sind und ganz kurz vielleicht dazu was sagen. Also, wie lang sollte der Businessplan sein? Wie viel? Ständige Frage. Ich habe hier mal wirklich bisschen runtergesetzt, 15 bis 30 Seiten. 15 einfach, weil ich mal einen Businessplan hatte, der war wirklich nur 15 Seiten lang. Ich mich selber wunderte, fehlt da was? Nee, da fehlte nichts. Ausnahmefall. In der Regel sind es doch 25 bis 30 Seiten, beziehungsweise bei komplexen Vorhaben nach oben hin bis 100 geht das auch. Aber es geht ja nicht darum, es ist keine wissenschaftliche Arbeit. Wir sind nicht an der Uni, wo der Professor sagt, schreibt mal ein Konzept, ne, für ein innovatives Café. Dann will man natürlich glänzen durch Fakten, aber ihr braucht Know-how und deswegen ist es weniger ist mehr. Ihr braucht einen roten Faden und über allen Punkten schwebt die Frage, was ist euer komparativer Konkurrenzvorteil oder wir sagen ja lieber das englische Wort, ne, der USP. Ihr müsst natürlich das Rad nicht neu erfinden, das geht ja nicht schlecht, aber ich will doch gerne wissen, wie unterscheidet ihr euch von den typischen Mitbewerbern? Wer ist schon auf dem Markt? Jetzt kommt ihr ja dahin und ihr glaubt, nur weil ihr eine Idee habt, werdet ihr Erfolg haben. Das muss unter allen Punkten einfließen. Ne? Welchen Nutzen bringe ich denn meinen Kunden, meiner Zielgruppe? Wer ist die Zielgruppe überhaupt? Alle? Wie groß ist der Markt? Ja, riesig, klein, wenig. Mache ich mir Gedanken und daran erkennt man ja, und der Leser erkennt, da hat man sich Gedanken gemacht. Ja, man will nicht als Gemischtwarenhändler auftreten, sondern als Spezialist. Dann sollte man, und das machen viele nicht, die Branchenerfahrung einfließen lassen. Häufig sind das für mich so Businesspläne, da könnte man die Namen austauschen, weil der Gründer taucht in diesen Bereichen nicht auf. Ich will doch wissen, welche Erfahrung hat der Gründer, die Gründerin gemacht in den letzten Jahren, egal ob als Angestellte oder schon als Selbstständige auch. Wie sieht man aktuell den Trend? Wo geht der Weg hin? Was sagen die Branchenberichten? Aber was sagt man selber dazu? Und das zeigt doch einem Leser, dass man sich damit beschäftigt und dann auch persönlich wird. Denn euch als natürliche Person wird das Geld ja anvertraut, nicht dem Unternehmen. Lebenslauf. Weiß man, muss rein, aber auch hier machen viele Fehler. Ich ärgere mich selber immer, dann kriege ich einen Lebenslauf, da fehlt das Geburtsdatum, der Geburtsort. Ne? Die Adresse zur Hälfte und die Stationen werden nur beschrieben. Ihr könnt euch damit doch verkaufen. Was habt ihr gemacht? Wo wart ihr angestellt? Und welche Aufgabengebiete waren das? Und hier macht es natürlich Sinn, die Aufgabengebiete hervorzuheben, die Einfluss haben auf eure zukünftige Tätigkeit. Der Gründer muss sich hier natürlich mehr rechtfertigen als der Jungunternehmer. Ich will aber auch wissen, vielleicht gibt es ja in der Familie das Thema Selbstständigkeit. Ich meine, wenn die Eltern Beamte waren, ich würde es lieber dann vermeiden, das zu erwähnen. Aber meistens gibt es ja doch in der Historie, meistens bei den Großeltern, so über die zweite Generation kommt sehr häufig vor, eine Unternehmertätigkeit. Das würde ich doch einfließen lassen. Oder wenn eure Eltern selbstständig sind, da wächst man doch ganz anders auf als beim Lehrer. Da kann man sich Mühe geben. Standort, sollte man sich schon Mühe machen, wo ist der? Ein paar Bilder machen, wenn es um ein Objekt geht. Von den Mitbewerbern auch natürlich, aber auch, wo ist der, dass man einem Banker zeigt, wo ist das? Und nicht einfach ihm einen Link schickt, ne, zu Google Maps. Ich möchte mir als Leser nicht die Mühe machen. Ich möchte das bitte schwarz auf weiß bekommen. Wer geht denn da so lang und wo ist das? Ein wenig auch Informationen zur Stadt. Rechtsform wäre ein Thema für sich. Es zeigt sich, die einfachste Rechtsform für eine Gründung ist die beste Rechtsform. Bitte hier keine Gedanken machen, wie könnte ich steuerlich mich optimieren? Wieder dieser pure Egoismus. Steuern zahle ich erst, wenn ich Gewinne habe. Ja, dann ist das Thema interessant. Also fang nicht mit so einer Holdingstruktur, ne, weil ihr da irgendwelche gerade tollen Online-Webinare da gesehen habt zu diesem Thema. Ne, GmbH und noch eine Holding und dann zahle ich, wenn ich mir Geld entnehme, nichts und werde reich. Das ist echt, ich möchte sowas nicht lesen. Beweist euch doch immer erstmal auf dem Markt. Dann kann man doch auch die Rechtsform optimieren. Oder eine GmbH und Co. KG. Das ist alles so komplex. Jeder Banker würde sich doch fragen, warum fangen die so kompliziert an? Und ich sage mal einfach, wenn es eine Person ist, fang als Einzelunternehmerin an, Einzelunternehmer, warum muss die GmbH gleich sein? Vor was muss ich mich schützen? Klar, wenn ich jetzt ein Programmierer, der Software herstellt und ich weiß, meine Software könnte einen Schaden anrichten, dann natürlich Thema GmbH. UG würde ich pauschal von abraten, müsste man im Detail besprechen, dann lieber Einzelunternehmer. Nicht sich selber optimieren, sondern optimieren, ich muss erstmal Geld bekommen, ich muss in den Markt rein. Eine Bank möchte doch wissen, wo seht ihr euch in 3 bis 5 Jahren? Was sind eure Ziele? Und auch hier natürlich solltet ihr aufpassen. Ihr solltet jetzt keine, ich mal, Riesensprünge aufzeigen, dass ihr schon in 2 Jahren eigentlich wieder Geld oder sehr viel Geld braucht. Ihr könnt das ja machen. Ihr könnt das auch vorhaben. Das darf auch euer Plan sein. Nur ist halt immer die Frage, was erzähle ich der Bank? Storytelling ist ganz, ganz wichtig. Wo höre ich auf, mit der Geschichte zu erzählen? Und wo fange ich an? Ja, ich muss nicht alles abbilden, denn je mehr ich abbilde, desto mehr überfordere ich den Leser. Dann kann es irgendwie doch sein, dass der Leser sagt, die Bankauskunft war so mittelmäßig, die Schufa auch so mittelmäßig. Jetzt hat der Riesendinger vor, wenig Eigenkapital, Businessplan so kompliziert, Absage. Ja, vielleicht mal dazu eine Statistik. Kann ich aus Berlin berichten. Die Berliner Volksbank ist doch eine recht große Volksbank in Deutschland. Die bekommen 600 Businesspläne jedes Jahr eingereicht. Finanzieren tun die 20 bis 25%. Und dann frage ich mich natürlich, wer sind denn diese anderen 75 bis 80%? Die können nicht alle doof sein. Ne? Die können auch nicht alle eine Shisha-Bar eröffnen, was nicht finanzierungsfähig ist, oder eine Dönerbude. Ne? Da müssen natürlich irgendwelche handwerklichen Fehler vorhanden sein. Natürlich aber auch andere Gründe, Bankauskunft, Schufa etc.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Das Geschriebene, es ist ja eine Sache, viel wichtiger ist ja, dieses Geschriebene müssen wir jetzt in Zahlen übertragen. Finanzplan, das ist das A und O. Das ist der Riesenaufwand. Ein Konzept kann man, ich sag mal, rudimentär sehr gut zusammenfassen, erstellen. Entscheidend sind aber die Zahlen. Denn was brauche ich jetzt für dieses tolle, neue, innovative Vorhaben vielleicht? Ich habe einen besonderen Kundennutzen ausgearbeitet und ich muss halt gewisse Elemente berechnen. Ich kann jetzt leider nicht zu sehr im Detail mich da verlieren. Aber worum geht es? Ich muss natürlich den Gesamtkapitalbedarf der Gründung festlegen. Das ist ja das Ziel dieser Finanzplanung. Ich kann aber erst am Ende meiner mathematischen Berechnung den Bedarf zusammenfassen. Denn wir haben ja immer noch eine Anlaufphase, die es gilt zu überbrücken. Ich kann ja nicht einer Bank erklären, ich bin im ersten Monat schon im Plus, egal welche Branche. Kann ich ja machen. Dann zeige ich aber doch eine gewisse Überheblichkeit. Wenn wir aber beispielsweise 6 Monate brauchen, ehe wir kostendeckend arbeiten, haben wir eine Unterdeckung. Das sehen wir ja im letzten Punkt bei der Liquiditätsvorschau. Deswegen fange ich auch erstmal an, aber was brauche ich einmalig für meine Gründung oder für mein Wachstum? Was kann ich bemessen, kalkulieren? Dann muss ich natürlich berechnen, den Mindestumsatz, habe ich gerade schon gesagt. Wie viel muss ich vielleicht umsetzen, um zum Break-Even zu kommen? Ich muss die Rentabilitätsvorschau über 3 Jahre abgeben. Rentabilität ist eine Übersicht unserer Einkünfte, also der Umsätze und den Ausgaben. Und die finden natürlich dann auch in der Liquiditätsvorschau, findet man sich wieder. Und daran kann ich erst erkennen, wie liquide bin ich eigentlich. Und wenn ich natürlich die Erkenntnis bekomme, ich bin meinetwegen 2 Jahre in der Unterdeckung, dann ist die Frage berechtigt, nehme ich vielleicht zu geringe Preise? Weil eine lange Unterdeckung bedeutet ja, es würde ja noch länger gehen, wenn ich diese Ziele nicht erreiche. Und da sollte man doch sorgfältig planen, dass ich vielleicht doch mehr Geld einsetze. Vielleicht muss ich ja ein anderes Marketing machen. Vielleicht muss ich schneller starten. Klarer Fall, je mehr Geld man vielleicht investiert, ich will nicht sagen, automatisch ist der Erfolg schneller da, aber ich meine, gerade im Online-Business, mit 50 Euro komme ich im Monat nicht weit, mit 500 Euro oder 3000 Euro natürlich noch viel mehr. So, und wenn ich diese Unterlagen dann fertig habe, dann geht es zum Eingemachten. Wir gehen davon aus, wir haben ein gutes Anschreiben gefertigt, wo wir den Banker schon mitgeteilt haben. Und das geht es, das möchte ich gerne Ihnen vorstellen. Und dann werden wir hoffentlich zu einem Bankgespräch eingeladen. Kommt ja auch nicht so häufig vor. Aber natürlich prüft eine Bank im Vorfeld. Die laden euch nicht ein, weil sie Zeit haben. Die schauen sich die Eckdaten an. Was ist denn positiv? Ja, also der Banker hat ja euch noch eine Liste vielleicht geschickt. Ja, so, ich brauche nochmal das und das und das. Vielleicht nochmal ein Zeugnis. Ja, versteht sich von selbst. Die sollten natürlich bis zum Termin da sein. Das macht einen guten Eindruck. Im Idealfall alle auf einen Schlag. Pünktlich da sein. Klingt ein bisschen oberlehrerhaft. Ne? Aber ihr müsst ja rein in die Bank. Ihr macht um 14 Uhr auf. Ihr habt um 14 Uhr einen Termin. Und dann strömen die ganzen alten Herrschaften nämlich hin, die persönlich zur Bank gehen. Dann habt ihr eine riesen Schlange. Ja, und dann wartet ihr unten erstmal beim Empfang noch 10 Minuten. Ja, und kommt vielleicht 5 Minuten bis 10 Minuten zu spät. Ich finde, das macht keinen guten Eindruck. Man muss schon wirklich frühzeitig da sein. Und wir stehen teilweise wirklich lange an, ehe wir dann gnädigerweise hochgehen dürfen, über eine Treppe dann zum Gewerbekundenbereich. Und natürlich, wenn ihr jetzt auch noch anreisen müsst zur Stadt, mit der Deutschen Bahn, ne, sollte man sich nicht verlassen, rechtzeitig am Abend vorher vielleicht anreisen, wenn es jetzt weiter ist. Oder wenn ich reise ja durch Deutschland, dann reise ich immer abends an. Alles andere ist nicht verlässlich. Es kann auch sein, dass ihr vorher einen Anruf bekommt. Ihr habt die Unterlagen eingereicht und es kommt jetzt nicht nur der Hinweis, was braucht er noch, sondern sagen Sie mal, Herr Schmidt, erklären Sie doch mal kurz die Summe. Also aus dem Stegreif plötzlich. Also ihr müsst schon damit rechnen, dass ihr auch plötzlich kalt erwischt wird und auch Fragen beantwortet. Da könnt ihr nicht sagen, ich muss mal kurz reingucken in die Unterlagen. Dann ist ja die Frage, inwieweit ist man vorbereitet? Hat man die Zahlen doch nicht so gut geplant? Also ich würde sagen, das testet sogar einige auch aus. Die immer wieder gestellte Frage, was trage ich denn zum Banktermin? Am Montag fragte mich jemand, wir haben nicht recht schnell einen Banktermin bekommen und das ist in der Fitnessbranche. Und dann schreibt er doch glatt oder er fragt, was ziehen wir denn an, Herr Hübner? Einen Anzug sicherlich. Ich habe ihm geschrien, na um Gottes Willen. Sind Sie bescheuert, habe ich nicht geschrieben. Aber um Gottes Willen, ich habe es gedacht. Ne, Sie wollen doch in der Fitnessbranche sich selbstständig machen. Grundlegend gilt doch die Regel. Oder ich rate immer, man sollte das tragen, erstens, indem man sich wohlfühlt und zweitens das tragen, indem man später auch vielleicht seine Arbeit tätigt. Wenn ich jetzt Versicherungsfritze werde oder Rechtsanwalt oder Steuerberater, da erwarten wir irgendwie gewisse Kleidungsnormen. Da wäre es schon ein bisschen komisch, warum ich jetzt im Trainingsanzug. Wenn man aber ein Typ ist, fällt mir gerade einer ein, das war ein Pyrotechniker, der hat auf Konzertbühnen Europa weltweit die Feuerwerke gemacht. Der kam zum Bankgespräch mit Basecap, hat er aufbehalten, tätowiert hier der ganze halbe Kopf. So ein Polunder, also was Spießiges, ne? Und so eine komische Anzugshose und Doc Martens. Also klasse, aber er war ein Typ und man will doch authentisch wirken. Es geht doch um alles, um Authentizität im Businessplan, erst recht. Nicht verstellen, nicht verkleiden. Ein Kunde hat sich mal die Haare geschnitten, weil seine Frau ihm dazu geraten hat, der hatte wirklich lange Haare, war so ein Surfer-Typ. Ich habe ihn wirklich fast nicht erkannt. Sakko und kurze Haare. Meine Frau meinte, ich sollte zum Friseur gehen. Das sollte man nicht der Bank erklären. Ne? Also man sollte authentisch bleiben. Man sollte aber auch Auskunft oder die möglichen Sicherheiten, die sicherlich auch zum Tragen kommen könnten, haben und auch etwas dazu beitragen und nicht über diese Frage, oh, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das werden nie gute Antworten sein. Im Vorfeld Gedanken machen, was könnte ich denn vielleicht eventuell an Sicherheiten bieten? Ihr müsst ja nicht unbedingt Sicherheit bieten oder stellen. Je nach Größenordnung gibt es ja auch Bürgschaftsbanken oder Förderkredite, wo eine Haftung mit drin ist. Aber es ist ein Thema, kein Kredit ohne Sicherheiten. Grundlegend gilt, souverän auftreten. Kein Bittsteller sein, aber auch nicht über jemanden sein. Nach dem Motto, hey, es gibt doch Förderkredite. Die Unternehmen kriegen doch alle so viel Subventionen. Und ihr, wegen 80.000 Euro, stellt ihr euch so an. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Auf Augenhöhe. Negativ. Ja, einige sind doch aufgeregt und versuchen dann bei Fragen die Antwort zu geben und dann schnell weiterleiten auf einen vermeintlichen Part, der sehr positiv sein könnte, überlass bitte das Gespräch dem Banker. Kurze Antworten. Es ist keine Prüfung. Wenn der Banker weitere Fragen hat, wird er fragen. Wenn er keine weitere hat, auch wenn man sie fragen könnte, dann ist es doch gut, wenn er keine hat. Bringt nicht unnötig neue Fragen auf. Das irritiert ihn. Und wenn ihr einen Berater auch dabei habt, das solltet ihr natürlich machen, dass ihr euch professionell beraten lässt. Hier wäre natürlich wichtig, dass dieser Berater nicht die Gesprächsführung auch übernimmt, weil er ist nicht der Protagonist. Ihr seid die Protagonisten oder ihr seid der Protagonist. Er sollte eher als Vermittler agieren, dabei sitzen und die Sprache übersetzen, die halt Banker und Unternehmer vielleicht missverständlich transportieren, aber nicht jetzt sagen, ich reiß das mal, denn er muss sich nicht rechtfertigen, sondern ihr als Gründer, Jungunternehmer müsst euch rechtfertigen. Die Frage nach einem Geschäftskonto wird immer wieder gestellt natürlich. Das wird unterschwellig gemacht. Wir erwarten, dass sie dann auch ihr Geschäftskonto bei uns führen. Sollte man nicht sein, ich habe doch schon eins bei, wo auch immer, bei der N26. Das wäre ein No-Go. Na, das geht nicht. Ihr wollt was haben, dann müsst ihr auch was geben. Das ist obligatorisch. Wer das nicht macht, macht sich keine Freunde damit. Das Thema Versicherung wird gerne natürlich auch angerissen. Nicht immer, aber zum Abschluss dürfen wir denn auch mal im Nachgang natürlich müsst ihr interessiert sein, denn A, braucht ihr in der Regel Versicherung und auch hier müsst ihr das Spiel ein bisschen mitmachen. Ob ihr nachher dann alle Versicherungen auch nimmt, die ihr euch angeboten werden oder nur ein Teil oder gar keine, ist ja eine Stufe später. Aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Da sollte man also wirklich ja auf Augenhöhe dabei sein und den Banker nicht irritieren. Er muss ja Kreuze machen in seinem Plan. Habe ich darüber informiert, Geschäftskonto, Versicherung und dann macht er sein Ding. Ja, und wenn ihr natürlich Nein sagt, weiß ich nicht, ob sein Eindruck, den er dann weitergeben wird in der Risikoabteilung, ob der dann positiv ist ausschließlich oder auch nicht. Typische Fragen im Bankgespräch. So banal, aber stellen sich doch bitte kurz vor. Das ist eigentlich so der Eingang, denn natürlich hat der Banker was gelesen im Businessplan. Und vielleicht kennt man sich ja auch schon, wenn eine bestehende Geschäftsbeziehung vorliegt, aber in den seltensten Fällen hat man das Bankgespräch zu führen mit demjenigen, der das Geschäftskonto auch eröffnet hat. Das ist bei den kleineren Banken ja der Fall. Man will doch mal aus dem Leben ein bisschen was hören. Wer ist man? Es geht um die Person. Und das kann ziemlich lang sein. Die Bank stellt sich auch vor es geht ja um die Person. Und dann springt man eigentlich querbeet rüber. Der Banker hat vielleicht sich einen Fragenkatalog gemacht oder er greift einfach rein. Ach so, jetzt wollen Sie jetzt das und das machen. Nehmen wir mal das Café. Wir haben ja hier einige doch aus der Gastronomie. So, für was brauchen Sie denn genau? So Inventar, ne, und Geräte. Erläutern Sie doch mal ganz kurz. Und hier macht es natürlich nicht Sinn zu sagen, das steht doch alles im Konzept, ne, im Finanzplan, in der Erläuterung zum Finanzplan. Darum geht's doch gar nicht. Der Banker möchte doch wissen, oder die Bankerin, wisst ihr das? Habt ihr die Zahlen auch wirklich selber recherchiert oder auch selber geschrieben? Oder habt ihr euch das doch nicht selber angeeignet und tut nur so, als ob? Das müsst ihr schon wirklich im Detail erklären können. Das heißt aber nicht, dass ihr alle Zahlen auswendig haben müsst im Kopf, sondern natürlich habt ihr Zettel vorliegen und ihr könnt natürlich das auch dann ablesen, aber ihr müsst es erklären können. Und natürlich, wie setzen sich die ganzen Mittel für die Anlaufphase zusammen? Beispiel, dass ihr einen Monatsumsatz mal einfach erklärt, was für Umsätze macht ihr den Monat und wie setzt sich das zusammen? Es reicht ja nicht aus, ich mache im dritten Monat 10.000 Euro Umsatz. Wie kommt denn der zustande? Habe ich verschiedene Umsatzträger? Ah ja, und da sieht man ja schon, dass er im Vorfeld vielleicht der Banker das noch nicht so verstanden hat. Aber eigentlich zielen viele Fragen darauf ab, könnt ihr darauf antworten? Ja, das sind also auch teilweise Testfragen. Wie agiert ihr mit diesen Fragen? Wie reagiert ihr? Wenn ein Banker eins hat, der auf alle Fälle Menschenkenntnisse. Ne, und wenn der mitbekommt, dass ihr nicht über die Zahlen Bescheid wisst, dann sieht das sehr schwer aus für einen Kredit. Klassiker ist die Frage, werden Sie die Buchhaltung selber machen? Macht natürlich wenig Sinn zu sagen, ich mache sie selber, wenn ich im Finanzkonto aber Kosten für die Buchhaltung angegeben habe. Oder wie ich mal hatte in einem Bankgespräch, das war das sogar, dass er sagte, ich muss ja auf meine Kosten achten und deshalb werde ich, obwohl ich da was angesetzt habe, sie selber machen. Das war nicht gut. Ne? Das ist ein bisschen kontraproduktiv, also Kosten ansetzen, auch begründen, dass man es doch besser selber kann, obwohl man laut Lebenslauf davon nicht Bescheid weiß. Deshalb macht es immer Sinn, natürlich im Vorfeld schon eine Steuerkanzlei vielleicht zu haben und darauf auch hinzuweisen. Spätestens im Businessplan kann man das ja machen und dann kommt die Frage auch gar nicht. Ganz wichtig, haben Sie schon andere Banken aufgesucht? natürlich hat eine Bank wenig Lust zu arbeiten, wenn die merken, der hat doch jetzt hier die Unterlagen bei 5 Banken eingereicht. Na, jetzt mache ich mir Mühe, ich lese das durch, ich führe ein Gespräch und er sagt dann vielleicht, ach, vielen Dank, ich habe mich schon für die Sparkasse entschieden. Hier wäre es natürlich wirklich ehrlich zu sagen, nein, Sie sind die erste Bank. Und ich würde auch niemals raten, gleichzeitig Anträge einzureichen, aus mehreren Gründen. Zum einen natürlich, sucht ihr doch eine Bank, die vertrauenswürdig mit euch zusammenarbeiten möchte. Und ihr wollt doch nicht eine Bank haben, die einfach wahllos euch Geld gibt oder zufällig nacheinander. Natürlich, einige Banken kommen nicht in die Puschen. Das dauert. Und wenn man dann sieht, da bewegt sich nichts, dann solltet ihr natürlich zu einer anderen Bank gehen. Und dann kann man ja wahrheitsgemäß antworten, ja, wir waren schon mal wegen bei der Sparkasse, aber die kommen nicht in die Pötte und jetzt kommen wir zu Ihnen. Andere Banken sagen ganz gerne, naja, gut für uns, schauen wir uns das mal an.
Und mit diesen Webinar-Highlights war es das auch schon für die heutige Folge. Ein großes Dankeschön an unseren Webinar-Gast und Finanzierungsexperten Markus Hübner und natürlich auch an euch, liebe Zuhörende. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, freue ich mich wie immer, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an podcast@fürgruender.de. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, welche Themen ihr euch für die kommenden Folgen wünscht. Außerdem freue ich mich auch über eine Bewertung auf eurem Streaming-Portal. So helft ihr anderen Gründern und Gründerinnen, uns einfacher zu finden. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal bei Besser Gründen.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.